Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur insgesamt 25. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am heutigen Mittwoch, den 25. Februar. Wir haben heute die zweite Ausschusssitzung vor uns. Und zwar befassen wir uns in einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen, der gerichtlichen Genehmigungen von notariellen Rechtsgeschäften und der steuerlichen Anzeigen der Notare und nehmen Bezug insofern auf die Drucksachennummer 3735 der 21. Wahlperiode. Die Sitzung habe ich nunmehr eröffnet, begrüße sehr herzlich die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, insbesondere allerdings die Sachverständigen, die uns heute Rede und Antwort stehen. Von den insgesamt sechs Sachverständigen sind uns die Sachverständigen Dr. Dieter Mehnert und Professor Dr. Omlor über die Videokonferenz zugeschaltet. Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter des BMJV sowie alle Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser öffentlichen Anhörung. Wir sind, glaube ich, auch sogar live geschaltet und das Ganze wird dann wahrscheinlich auch in der Mediathek des Bundestages zu verfolgen sein. Stimmt also meine Vermutung. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einige Anmerkungen zur Einführung in die Angelegenheit selber. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen, der gerichtlichen Genehmigungen von notariellen Rechtsgeschäften und der steuerlichen Anzeigen der Notare. Ich hatte darauf eben eingangs bereits hingewiesen. Die Bundesregierung weist in ihrem Entwurf darauf hin, dass in der Bundesrepublik Deutschland jährlich über 1 Million Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie andere Arten von Grundstücksübertragungen beurkundet werden. Während Notarinnen und Notare mit den Grundbuchämtern teilweise schon elektronisch kommunizieren, erfolgt die Kommunikation im Rahmen des Vollzugs eines Immobilienvertrags fast ausschließlich in Papierform und auf dem Postweg. Dieses Verfahren verzögert den Vollzug von Immobilienverträgen und verursacht einen deutlichen Mehraufwand. Hinzu kommt, dass ein papiergebundener Austausch der Vollzugsdokumente im elektronischen Rechtsverkehr mit den Grundbuchämtern für Medienbrüche sorgt. Außerhalb des Anwendungsbereichs von Immobilienverträgen stellten sich die gleichen Probleme immer dann, wenn Notarinnen und Notare mit den Gerichten im Zusammenhang mit der Genehmigung von Rechtsgeschäften kommunizieren oder den Finanzämtern Dokumente und Daten zur Erfüllung steuerlicher Anzeigepflichten übermitteln. Ziel dieses Entwurfs, nämlich des Gesetzentwurfs, ist die umfassende Digitalisierung des Austauschs von Dokumenten und Informationen zwischen Notarinnen und Notaren, Gerichten und Verwaltungsstellen anlässlich des Vollzugs eines Immobilienvertrages zur gerichtlichen Genehmigung eines notariellen Rechtsgeschäfts oder zur Erfüllung steuerlicher Anzeigepflichten. Ein weiteres Ziel besteht darin, den Gutachterausschüssen und dem Statistischen Bundesamt vollständige Datensätze zu Immobilientransaktionen zur Verfügung zu stellen. Der Entwurf sieht insbesondere vor, Notarinnen und Notaren, Gerichten und Verwaltungsstellen den elektronischen Austausch von Daten und Bescheinigungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes zu ermöglichen. Die Zeitpunkte, ab denen die Kommunikation verpflichtend elektronisch erfolgen muss, sollten weitestgehend von den Ländern durch Rechtsverordnung bestimmt werden, um eine stufenweise an die technischen Gegebenheiten angepasste Einführung des elektronischen Austausches zu ermöglichen. Bei der Ausgestaltung dieser Verordnung sind die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes zu beachten. Gestatten Sie mir nun abschließend noch einige Hinweise zum Verfahren. Wie üblich erhalten die Sachverständigen zunächst eine Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen alphabetisch aufsteigend, also bei Herrn Dr. Philipp Hammerich, und gehen dann die Reihe durch. Die Dauer der Eingangsstellungnahmen soll 4 Minuten nicht übersteigen, und Sie bekommen ein optisches und akustisches Hinweissignal. Eine Uhr läuft in der Zeit Ihres Eingangsstatements mit. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich dann eine erste Fragerunde an. Die Fraktionen und die Kolleginnen und Kollegen sind über die Anzahl der zugelassenen Fragen und die Dauer in etwa, die wir nicht eng handhaben, allerdings informiert. Wie gesagt, Sie halten sich bitte sehr kompakt. Und die Beantwortung erfolgt dann durch die Sachverständigen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, wobei Sie pro Antwort einen Zeitkontingent von 2 Minuten haben. Stellt sich also, werden also an einen Sachverständigen insgesamt 3 Fragen gestellt. Dann ergibt sich ein Antwortzeitkontingent von 6 Minuten, dass Sie nicht sklavisch 3 mal 2 Minuten auf die jeweilige Frage aufteilen müssen. Das steht also in Ihrem Belieben. In der zweiten Antwortrunde wechseln wir dann genau wieder die Reihenfolge. Also wir haben hier dafür gesorgt, dass wir alle wach und munter bleiben und nett und fair miteinander umgehen. Die Abgeordnetenkolleginnen und Kollegen wissen, dass in der ersten Fragerunde 3 Abgeordnete der Fraktion der CDU-CSU jeweils 2 Fragen stellen dürfen. Diese 2 Fragen dürfen an einen oder an 2 Sachverständige aufgeteilt werden. Die Fraktionen der AfD und der SPD haben jeweils 2 Abgeordnete, die ebenfalls 2 Fragen stellen dürfen. Und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke haben jeweils in der ersten Runde 1 Frage Möglichkeit mit bis zu 2 Fragen. Und wir variieren dann nach unten abgestuft in den folgenden Fragerunden. Noch ein Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte verzichten Sie auf Beifalls- oder Missfallsbekundungen. Das ist hier nicht statthaft. Und ich darf die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten bitten, Fragewünsche rechtzeitig durch Handzeichen anzuzeichnen. Wir notieren das hier vorne und rufen dann in der Reihenfolge auf. Sofern ich jetzt bei niemandem Unklarheiten erkenne, das ist nicht der Fall, steigen wir in die Anhörung ein. Und ich darf, wie eben angekündigt, das Wort zunächst an Herrn Dr. Hammerich geben. Und bitte achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie sprechen, das Mikrofon einschalten und wenn Sie fertig sind, das Mikrofon ausschalten. Das ist wichtig für die Übertragung von Ton und Bild. Vielen Dank, Herr Dr. Hammerich, bitte.
Ja, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich spreche hier für den Digitec-Verband Deutschland zum heutigen Gesetzentwurf. Und wir begrüßen das Ziel dieses Entwurfs ausdrücklich, die durchgängige Digitalisierung notarieller Immobilienverträge, gerichtlicher Genehmigung und steuerliche Anzeigen ist ein längst überfälliger Schritt. Leider kann man nicht sagen, dass man mit diesem Schritt für eine zukünftige digitale Abwicklung von Immobilienverträgen vorbereitet ist, sondern vielmehr ist es so, dass man mit diesem Schritt nicht mehr hinterherhängt. Die bisherigen Medienbrüche waren ein echter Störfaktor im Bereich der notariellen Abwicklung von Immobilienverträgen. Umso erfreulicher ist es allerdings, dass dieser nun endlich beseitigt wird. Dennoch sollte man immer sich vor Augen führen, dass der digitale Fortschritt der gesetzgeberischen Anpassung zurzeit einfach davoneilt und der Gesetzgeber schon einen Blick auf die digitale Welt von morgen richten muss, um mit diesem Fortschritt auch zukünftig mitzuhalten. Gesetzliche Regelungen müssen daher flexibel im digitalen Zeitalter gestaltet werden. Nur so ist man zukunftsträchtig aufgestellt durch künstliche Intelligenz lässt die technische Entwicklung eben entsprechend rasant fortschreiten. Deshalb muss der regulatorische Rahmen derart flexibel angepasst sein, dass man zukünftig für diese Entwicklung aufgestellt ist. Man kann nicht immer gesetzgeberisch nachjustieren, weil das Verfahren dafür einfach zu aufwendig ist. Den regulatorischen Rahmen zu gestalten, ist richtig und wichtig. Allerdings wird der Erfolg dieses Gesetzes in der Praxis auch davon abhängen, ob es gelingt, diese gesetzgeberischen Vorgaben auch durch entsprechende Softwarelösungen smart in die Praxis umzusetzen. Hier sollten die Akteure auf dem Markt auf die vorhandene Expertise zurückgreifen und nicht probieren, eigeninitiativ das Rad neu zu erfinden. Gerade an dieser Stelle ist der aktuelle Gesetzentwurf aber deswegen auch verbesserungswürdig. Der aktuelle Entwurf regelt zwar die Transportinfrastruktur, lässt aber systemoffene Anbindungen externer zertifizierter Softwaresysteme weitgehend unberücksichtigt. Wir fordern daher die Aufnahme einer Innovationsklausel. Strukturierte Datensätze entstehen heute längst nicht mehr nur in den behördlichen Fachverfahren, sondern auch abseits dessen in innovativen technischen Systemen. Hier können sich faktische Schnittstellen zu den Akteuren dieses Gesetzes ergeben. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte eine Öffnungsklausel für die Anwendung externer Softwarelösungen in den Gesetzentwurf aufgenommen werden. Ohne eine solche Öffnungsklausel riskieren wir eine faktische Systemabschottung. Wir schlagen daher vor, einen regulatorischen Rahmen abzubilden, der erstens die Schaffung standardisierter Programmschnittstellen ermöglicht, wie wir das etwa anhand des Vorbilds von X-Justiz kennen, und zweitens die Einrichtung eines Registers für zertifizierte Legal Tech-Dienste, auf die zurückgegriffen werden kann. Ferner ist der Gesetzentwurf zu unbestimmt bei der Problematik der technischen Fehler. Der Entwurf sieht zwar Fallback-Regelungen bei technischen Störungen vor, bleibt aber an dieser Stelle doch recht vage. Wir brauchen klare normative Definitionen, was genau gilt als technische Störung und wie ist diese nachzuweisen und wie lange ist überhaupt ein Fallback zulässig. Diese Definitionen müssen zwar nicht von vornherein verbindlich im Gesetzentwurf normiert werden, aber die Grundlage dafür sollte im Entwurf angelegt sein und kann dann beispielsweise durch Verordnung umgesetzt werden. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Schnittstelle zum Berufsrecht. Die strukturierte Erhebung von Rechtsdaten durch technische Dienstleister benötigt Rechtssicherheit. Wir empfehlen, das Rechtsdienstleistungsgesetz RDG dahingehend zu evaluieren, dass rein technische Unterstützungsleistungen bei der Datenverarbeitung ausdrücklich als erlaubnisfrei klargestellt werden. Schließlich erhöhen die automatisierten Datenübermittlungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in Deutschland auch die Sensibilität der Datensätze, die Anforderungen an den Datenschutz massiv. Hier vermissen wir im Entwurf spezifische Regelungen zur Auditierbarkeit und zu Protokollierungspflichten im Übermittlungsprozess. Unser Fazit: Der Entwurf ist technisch konsistent und seine Grundstruktur tragfähig und wird deshalb von uns unterstützt. Aber er ist teilweise zu verwaltungsintern gedacht. Wenn wir ein echtes, skalierbares digitales Ökosystem im Immobilienrecht wollen, müssen wir Innovationsklauseln schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Hammerich. Ich darf das Wort nunmehr an den hinzugeschalteten Sachverständigen Dr. Mehnert geben. Bitte sehr.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich danke zunächst mal für die Einladung als Sachverständiger zum vorliegenden Gesetzentwurf. Die Bundessteuerberaterkammer begrüßt ausdrücklich das Ziel des Gesetzentwurfs, Verfahrensabläufe zu digitalisieren, Medienbrüche abzubauen und den Datenaustausch zwischen den Beteiligten effizienter zu gestalten. Elster ist hierbei unzweifelhaft ein bewährtes und leistungsfähiges System. Es ist für standardisierte sowie für zahlreiche strukturierte Massenverfahren, insbesondere für die Übermittlung von Steuererklärungen, Umsatzsteuervoranmeldungen, Lohnsteuerbescheinigungen, sachgerecht konzipiert und auch in der Praxis etabliert. In diesem Bereich hat sich Elster tatsächlich als tragende Säule der digitalen Steuerverwaltung bewährt. Allerdings zeigt die praktische Erfahrung in unserem steuerberatenden Beruf, dass Elster dort an seine Grenzen stößt, wo individualisierte, nicht standardisierte oder rechtlich komplexe Sachverhalte zu ermitteln sind. Außerhalb der klassischen Massenverfahren bestehen technische Limitierungen, die eine sachgerechte elektronische Kommunikation erschweren und zu Medienbrüchen führen. Daran ändert auch nichts das aktuelle Release, das im April kommen soll und entsprechende Ausweitungen der Limitierungen bewegen soll. Wenn der Gesetzgeber nun weitere Verfahrensbereiche digitalisiert und neue elektronische Anzeige- und Kommunikationspflichten gegenüber der Finanzverwaltung schafft, sollte zumindest sichergestellt werden, dass hierfür geeignete, vollumfängliche, nutzbare Kommunikationswege zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund regt die Bundessteuerberaterkammer an, ergänzend zum bislang vorgesehenen Gesetzeszweck, das in die EGVP-Struktur eingebettete besondere elektronische Steuerberaterpostfach BEST als elektronischen Kommunikationsweg zur Finanzverwaltung außerhalb der klassischen Elster-Masse-Verfahren, die ich bereits angesprochen habe, nutzbar zu machen, also genau für solche Anwendungsfälle, bei denen Elster aktuell oder in absehbarer Zeit keine digitalen Workflows eröffnen kann. Gerade bei immobilienbezogenen Vorgängen, bei Einsprüchen, bei ergänzenden Sachverhaltsdarstellungen oder bei individualisierten Rückfragen ist ein freies Dokument und ein Schriftsatzformat unerlässlich. Hierfür ist das BEST funktional flexibler geeignet als das auf strukturierte Datensätze ausgerichtete Elster-System. Die Bundeskammer schlägt daher im Verhältnis Steuerberater zur Finanzverwaltung vor, dass BEST ausdrücklich als elektronischen Übermittlungsweg für nicht standardisierte steuerliche Kommunikationen mit der Finanzverwaltung gesetzlich oder zumindest untergesetzlich zu öffnen. hilfsweise eine technische Anbindung des BEST an die Elster-Postfächer des Mandanten zu schaffen, verbunden mit einer Anbindung der Vollmachtsdatenbank, sodass Nachrichten medienbruchfrei über bestehende Postfachlösungen versandt und empfangen werden können. Ziel sollte eine funktionale Differenzierung sein, Elster für strukturierte sowie insbesondere für standardisierte Massenverfahren, BEST für individualisierte, rechtlich komplexe oder verfahrensrechtlich relevante Kommunikation. Der Vorschlag der Bundessteuerberaterkammer konkurriert auch nicht mit dem bisherigen Ziel des Gesetzes, sondern ergänzt es vielmehr. Denn Steuerberater beraten intensiv zu steuerlichen Fragen im Kontext von Immobilienverträgen und sind damit vorgelagert zum Notar Verfahrensbeteiligte. Sie haben insoweit ebenfalls ein berechtigtes Interesse an der Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen. Der digitale Kommunikationsweg zwischen Steuerberater und Finanzverwaltung über das BEST würde den bisherigen Regelungszweck des Gesetzesentwurfs insoweit ergänzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank Ihnen und ich gebe das Wort weiter an Herrn Dr. Oderski.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung, die ich gerne angenommen habe, um insbesondere vielleicht die Sichtweise eines nicht Technikers, sondern praktischen Notars ein bisschen einzubringen. Wenig überraschend schließe ich mich dem Gesamtbefund meiner Vorredner und ich glaube auch nach den Stellungnahmen meiner Nachredner an, dass das Gesetzesvorhaben als nächster Schritt zur Digitalisierung wichtig, sinnvoll ist und auch ganz überwiegend schon größtenteils sehr praktikabel gelöst ist. Notarinnen und Notare waren ja im Bereich der Digitalisierung auf der Basis des EGVP mit dem Handelsregister wahrscheinlich führend in zumindest 10 Ländern. Viel zu wenig ist der elektronische Grundbuchvollzug dazugekommen, der genauso effektiv funktioniert, wo er eingeführt ist. Und intern, das sieht man wenig, sind wir auch weit fortgeschritten durch die elektronische Urkunde, die ja die eigentliche Urkunde ist im Urkundenverzeichnis, die wir jetzt sowohl online als auch in der Präsenzbeurkundung auch ohne Medienbruch errichten können. Gleichwohl muss man sagen, haben diese Schritte noch nicht zu einer Entlastung bei den Notaren geführt, sondern bisher zu erheblichen Vorleistungen aus meiner Praxis seit dem elektronischen Urkundenarchiv und dem elektronischen Grundbuchvollzug in Bayern musste ich meinen Mitarbeiterstab, der für die, wir sagen, Ausfertigung zuständig ist, von 3 auf 5 erhöhen, was in Zeiten des Fachkräftemangels erhebliche Anforderungen stellt. Ein ursächlicher Grund sind die noch immer vorhandenen Medienbrüche, gerade die im Postverkehr in der Abwicklung laufen. Erst wenn wir diese bekommen, können wir wieder von einem abflauenden Mehraufwand sprechen. Auch hier ein kleines Beispiel. Ein scheinbar kleiner Scan, mich fragen viele, was ist denn an einem Scan, das machen wir doch laufend, bedeutet im Notariat mit den Verfahren, mit der Online-Signierung durch den Notar einen Mehraufwand von 5 bis 10 Minuten. Wenn wir 1 Million Verträge haben bei durchschnittlich 3 Genehmigungen, heißt es 3 Millionen mal 5 Minuten. Man kann sich vorstellen, was das für Mehraufwand aktuell noch bedeutet. Letztlich hat der Entwurf 3 Komponenten. Wir liefern Daten im Once-Only-Prinzip und hoffentlich für die Verwaltung damit eine Effektivierung, eine Entlastung. Der Hauptzweck muss der Bürger sein, für den wird es hoffentlich schneller gehen, weil wir sehen, beim Immobilienkauf haben wir 4 bis 8 Wochen Versatz zwischen Beurkundung und Zahlung, die an diesen Genehmigungen hängen. Da laufen Zinsen, da läuft Wohnraum, toter Wohnraum, der leer steht, bis er bezogen werden kann. Und das Gegenstück muss für die Notare sein, auch irgendwann eine spürbare Entlastung, sozusagen, dass wieder was zurückkommt. Und darauf basieren 3 ganz allgemeine Anmerkungen. Unzufriedenstellend ist nicht auf langfristige Sicht, aber zumindest für die nächsten 2, 3 Jahre der sich abzeichnende Flickenteppich, wo wir noch prüfen müssen, welche Behörden wie umgestellt haben, wo der Rücklauf noch lange dauert. Das wäre wünschenswert, wenn man das zügiger hinbekommt, schneller hinbekommt. 2. Anmerkung. Da, wo der Entwurf zusätzliche Pflichten enthält, vor allem im 20b Baugesetzbuch, sollte man diese aus meiner Sicht völlig überflüssigen Pflichten vermeiden. Und der dritte sehr sinnvolle Punkt, den der Bundesrat vorgeschlagen hat, dass wir Zugriff auf die Steuer-IDs bekommen, weil auch da die Praxis, wir rennen auf gut Deutsch den Leuten hinterher, dreimal, viermal, dann bringen sie uns ihre allgemeine Steuernummer, das ist die mit den Schrägstrichen, dann brauchen wir wieder die Steuer-ID. Das kann man bisher machen, wenn wir die Vorlagen elektronisch vorlegen müssen, wo das gar nicht mehr zulässig ist, ohne die Steuer-ID kommen wir in Blockaden, die wir nur schwer auflösen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Ich gebe das Wort weiter an Herrn Professor Dr. Omlor.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich danke ganz herzlich für die Einladung und die Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf aus Sicht der Wissenschaft, der Rechtswissenschaft. Ich möchte zu Beginn ebenfalls ausdrücklich betonen, der Entwurf ist richtig und wichtig. Er stellt einen konsequenten und sachlich gebotenen weiteren Schritt in der Digitalisierung des notariellen Verfahrensrechts dar. In den vergangenen Jahren und Monaten, zuletzt am 29.12.2025, ist die notarielle Beurkundung selbst zunehmend digitalisiert worden. Der anschließende Vollzug, insbesondere im Grundstücksverkehr, war jedoch weiterhin und ist weiterhin in erheblichem Umfang von Medienbrüchen, bereits viel genannt, geprägt. Gerade im Immobilienrecht, das auf ein reibungsloses Zusammenspiel von Notariat, Grundbuchamt, Gerichten und Finanzverwaltung angewiesen ist, führt eine solche Asymmetrie zu strukturellen Ineffizienzen. Der Entwurf begreift Digitalisierung daher nicht nur als Frage der Dokumentform, sondern als eine Infrastrukturaufgabe. Der Grundstücksverkehr ist ein neuralgischer Bereich des Rechtsverkehrs. Wenn seine Kommunikationsstrukturen modernisiert werden, betrifft das die Funktionsfähigkeit des Rechtsverkehrs insgesamt. Besonders hervorheben möchte ich zunächst die vorgesehene Nutzung maschinenlesbarer Strukturdatensätze. Darin liegt der eigentliche qualitative Fortschritt des Entwurfs. Es geht nicht lediglich um die elektronische Übermittlung von PDF-Dokumenten von digitalem Papier, sondern um Daten, die automatisiert weiterverarbeitet, plausibilisiert und medienbruchfrei in bestehende Systeme integriert werden können. Das reduziert Fehlerquellen, beschleunigt Verfahren und stärkt zugleich die Nachvollziehbarkeit staatlicher Entscheidungen. Allerdings sollte diese Logik konsequent zu Ende gedacht und eine vollständige Gleichstellung gerichtlicher Entscheidungen mit behördlichen Strukturdatensätzen vorgenommen werden. Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Einbindung der Finanzverwaltung. Die verpflichtende elektronische Übermittlung der Veräußerungsanzeige ist folgerichtig. Wenn jedoch die Unbedenklichkeitsbescheinigung bis Anfang 2028, also fast 2 Jahre noch, weiterhin in Papierform erteilt wird, entsteht ein asymmetrisches Verfahren. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Ein medienbruchfreier Eigentumsübergang setzt eine digitale Kommunikation in beide Richtungen voraus. Ein Vorziehen der verpflichtenden digitalen Rückübermittlung um mindestens 1 Jahr wäre daher überaus wünschenswert. Zudem sollte die bislang noch nicht digitalisierte Anzeige nach § 54 der Einkommensteuerdurchführungsverordnung zeitnah ebenfalls in die neue Enova-Struktur integriert werden. Von besonderer praktischer Bedeutung ist, wie eben schon angesprochen, ferner ein eigenes Abrufrecht der Notarinnen und Notare für die Steuer-ID zur Verfahrensbeschleunigung. Schließlich möchte ich noch 3 kurze systematische Gesichtspunkte ansprechen. Erstens, digitale Verfahren müssen störungsfest ausgestaltet sein. Der Entwurf braucht klarere Regeln für Ersatz- und Fristwahrungslösungen bei technischen Ausfällen. Zweitens, digitale Infrastrukturen entfalten ihren Nutzen nur bei Einheitlichkeit. Unterschiedliche landesrechtliche Einführungszeitpunkte nach dem BauGB bergen die Gefahr eines Nebeneinanders verschiedener Einreichungsformen und damit eines Flickenteppichs. Und drittens halte ich die vorgesehene zusätzliche Hinweis- und Vermerkpflicht nach 20b Beurkundungsgesetz in der Entwurfsfassung für deutlich zu bürokratisch und entbehrlich. Lassen Sie mich dennoch abschließend betonen, die digitale Transformation des Immobilienrechts ist kein punktuelles Reformprojekt, sondern ein langfristiger Infrastrukturprozess. Der vorliegende Entwurf ist ein tragfähiger und durchaus überzeugender Baustein auf diesem Weg. Er verdient Zustimmung, verbunden aber mit der Erwartung, dass die noch bestehenden Inkonsistenzen in einem nächsten Schritt konsequent beseitigt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Punktlandung, vielen Dank und Grüße nach Marburg. Und es wurde umfangreich hier bewundert, die Tapete. Und ich darf das Wort weitergeben, Herrn Dr. Sikora, bitte sehr.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, herzlichen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch die Bundesrat-Tagung und ich begrüßen ausdrücklich das Innova-Gesetzesvorhaben. Aus unserer Sicht ein Meilenstein, ein weiterer Meilenstein der Digitalisierung, der notariellen Praxis und der Kommunikation mit der Verwaltung, mit dem mehrere Ziele im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD umgesetzt werden. Ganz vorne das Once-Only-Prinzip, dass Daten nur einmal erfasst werden, dass aber eben medienbruchfrei ein vollständig digitaler Workflow zwischen Notaren und Verwaltung etabliert wird. Das Ganze gibt schon, wir haben es schon gehört, aber derzeit nur im Bereich des Handelsregisters, wo wir seit 2007 erfolgreich digital strukturiert kommunizieren. Und jetzt fast bundesweit auch mit den Grundbuchämtern. Die fehlende Schnittstelle ist die Verwaltung. Und diese Lücke wird mit dem Innova-Gesetz jetzt geschlossen. Medienbrüche fallen weg. Insbesondere, haben wir auch bereits gehört, weil wir seit 29. Dezember originär elektronische Urkunden auch in Präsenz errichten können. Lassen Sie mich kurz auf den Stand der technischen Umsetzung eingehen, weil die Bundesrat-Tagkammer dafür verantwortlich ist. Die Bundesrat-Tagkammer ist sozusagen Innova ready, wenn Sie so wollen. Als erste Ausbaustufe wurde bereits im März 2024 die Möglichkeit eingeführt, an die Gutachterausschüsse Mitteilungen elektronisch zu übermitteln. Dann wurde die Veräußerungsanzeige an das Finanzamt nach dem Grundabsteuergesetz in den Blick genommen. Letztes Jahr wurde Nordrhein-Westfalen und Hessen erfolgreich pilotiert. Und seit Anfang 2026 gibt es nunmehr einen bundesweiten Rollout, der voraussichtlich im Juni 2026 abgeschlossen ist. Bereits etwa 10.000 Veräußerungsanzeigen wurden bereits erfolgreich an die Finanzverwaltung übermittelt. Wir sehen in gewissem Umfang Änderungs- und Optimierungsbedarf am Gesetzentwurf. Vier Punkte möchte ich kurz ansprechen. 20b des Entwurfs für das Beurkundungsgesetz sieht eine besondere Hinweis- und Vermerkpflicht für Notarinnen und Notare vor, was Mitteilungspflichten der Beteiligten über dem Gutachterausschuss angeht. Das ist ein erheblicher Mehraufwand, den die Kolleginnen und Kollegen leisten müssten. Der Gesetzentwurf selber beziffert ihn auf rund 3,5 Millionen Euro. Ohne dass hier ein inhaltlicher Mehrwert erkennbar ist. Es ist eine Art pauschaler Hinweis auf Vorrat. Aus meiner Praxis kann ich sagen, dass der bei den Beteiligten eher Irritationen und Kopfschütteln auslösen würde. Zweitens ist auch schon genannt worden, wir Notarinnen und Notare sind verpflichtet, die Steuer-ID den Finanzämtern zu übermitteln. Wir laufen in der Tat den Beteiligten hinterher. Ich bin auch als Notar in der Praxis in München tätig, habe dieselben Themen wie der Kollege Oderski. Wenn wir die automatisiert abrufen könnten, wie es der Bundesrat in seiner Stellungnahme uns bereits mitgegeben hat, dann wäre das zu begrüßen. Es würde nicht nur die Notare, es würde auch die Bürger entlasten, weil die müssen die Nummer häufig mühsam raussuchen. Drittens, es sollten Höchstfristen und möglichst einheitliche Höchstfristen für den Weg der Digitalisierung hier eingeführt werden, damit eben nicht der bereits angesprochene Flickenteppich entsteht und wir in den Büros teilweise mit analoger und digitaler Übermittlung kämpfen müssen. Und es sollten Lücken geschlossen werden, wie beispielsweise im Bereich des § 54 Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Der ist wichtig, wenn wir eine Beschleunigung der Unternehmensgründungen andenken, weil wir hier auch dann strukturiert an die Finanzämter übermitteln könnten. Der vierte und letzte Punkt ist der Bereich, wenn technische Störungen, die sich vermutlich nie ganz vermeiden lassen, auftreten sollten, dann ist bereits eine gewisse Lösung im Entwurf drin, Ersatzeinreichung in Papier, das wird begrüßt. Allerdings fehlt es noch konsequenterweise im Bereich der Veräußerungsanzeige, im Bereich der Grunderwerbsteuer. Hier gilt es nachzujustieren. Fazit: Insgesamt hat der Innova-Entwurf das Potenzial, millionenfachen Postversand zu vermeiden, Scan-Prozesse sozusagen überflüssig zu machen und mehrfache Datenerhebungen. Es ist Zeit, dass der Gesetzgeber auch hier die Digitalisierung vorantreibt, und dass er dies tut, ist gut.
Vielen Dank, Herr Dr. Sikora. Bevor ich das Wort abschließend an den Sachverständigen Weide weitergebe, gestatten Sie mir die Bemerkung, dass ich von der Schüchternheit der Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss etwas überrascht bin. Es liegen mir erst zwei Anzeigen für Wortmeldungen vor. Insofern fühlen sich die Kolleginnen und wunderbar unmittelbar motiviert, weitere Wortmeldungen und Fragen anzuzeigen. Ich gucke gleich noch mal in die Runde. Sehr geehrter Herr Weide, Sie haben das Wort, bitte sehr.
Ja, moin, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Wie Sie an der Begrüßung merken, komme ich aus Schleswig-Holstein. Ich bin einer von etwa 4.500 Rechtsanwalt und Notaren gegenüber 1.700 nur Notaren in meinem Notariat in Schleswig-Holstein, das schon den elektronischen Grundbuchverkehr seit Jahren hat, macht in meinem Notariat etwa 60% der Urkundsaufwendungen die Immobilienverträge auf. Wir begrüßen als Praktiker selbstverständlich jeden digitalen Schritt, ob es nun ein Meilenstein ist, was ich nicht so ganz sehe, aber zumindest schon mal deutliche Fortschritte. Jedes Blatt Papier, das wir nicht scannen müssen oder drucken müssen, das spart wirklich Zeit und auch Personal. Von daher zwei Kritikpunkte. Eigentlich kann ich nur wiederholen, was die Vorredner gesagt haben. Dieser Flickenteppich, der sich anbahnt, nicht nur innerhalb der Bundesländer, sondern auch innerhalb eines Landes, möglicherweise sogar innerhalb einer Gemeinde. Behörde A kann digital kommunizieren, Behörde B will nicht. Das ist ein bisschen misslich, aber ich denke, die Praktiker, wir Notare, werden uns darauf einstellen können. Nach einer gewissen Zeit weiß man eben, welche Gemeinde digital arbeitet und welche nicht. Was uns sehr aufstößt, und das kommt auch noch aus dem Rechtsanwaltsbereich, ist diese Verpflichtung von Elster. Ich prognostiziere mal, dass die Notariate so lange wie es geht vermeiden werden, sich mit Elster auseinanderzusetzen, auch wenn das möglicherweise schon in XMP integriert ist. Aber das ist einfach, wie auch schon der Präsident der Steuerberaterkammer gesagt hat, ein völlig unzureichendes System. Warum man nicht auf das EGVP-System, wo auch schon die Finanzämter, die ihr Behördenpostfach schon seit mindestens 4 Jahren haben müssen, einbindet, ist für uns absolut unverständlich. Zusammengefasst, wir begrüßen jeden kleinen Trippelschritt im digitalen Abwicklung von Immobilienverträgen und haben eigentlich als Praktiker, so können Sie meine Stellungnahme einordnen, wenig bis gar nichts dagegen einzuwenden. Ich bin, wie Sie sehen, mit der kürzesten Zeit, weil es wurde einfach alles schon gesagt, um das nochmal zu wiederholen, ist nicht so meine Art. Vielen Dank.
Vielen Dank. Sie haben 2 Minuten eingespart. Das wird Ihnen allerdings bei der Beantwortung nicht gut geschrieben, aber trotzdem herzlichen Dank. Der Dank des Ausschusses ist Ihnen gewiss. Es hat sich jetzt noch ein weiterer Kollege gemeldet und wir kommen dann zur Fragerunde. Und zwar in folgender Reihenfolge. Ich trage einmal geschlossen vor. Zunächst Herr Dr. Steffen, dann der Kollege Özdemir, dann der Kollege Wiegelmann, schließt sich an die Kollegin Ataolu, der Kollege Professor Dr. Hiller, der Kollege Fetsch und den Abschluss in der ersten Runde macht der Kollege Wahlend. Herr Dr. Steffen, bitte.
Ja, moin auch von mir. Also vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und insgesamt muss man ja sagen, also das Gesetz ist eine gute Sache. Gut, dass die Dinge jetzt ins Rollen kommen. Ich begrüße auch ausdrücklich, dass wir hier mehr und mehr zu Standards kommen, die dann tatsächlich auch bundesweit gelten. Und die sind ja schon ein paar wichtige Hinweise gegeben worden, wie vielleicht dieses Gesetz noch besser werden könnte. Ich habe eine Frage. Ich muss ja jetzt sagen, an wen ich sie richte. De facto geht sie natürlich an alle, aber ich würde sie zwecks Zuteilung der Antwortzeit an Herrn Hammerich und Herrn Oderski richten wollen, nämlich die Frage, what's next? Also die Frage ist, wie sorgen wir dafür, dass das, was hier an guten Verfahren etabliert wird, tatsächlich dann auch zu einem Standard wird, sodass wir nicht eine Insellösung haben? Wie verknüpft sich das mit anderen Verfahren, insbesondere auch der Frage, wenn wir es nicht nur mit professionellen Rechtsanwendern und Rechtsanwenderinnen zu tun haben, wie es jetzt hier in diesem Verfahren der Fall ist, sondern wir vielleicht auch bei anderen Verfahren eine Schnittstelle zu Bürgerinnen und Bürgern brauchen. Also wie kompatibel ist das Ganze? Was ist die nächste Hausaufgabe für das mittlerweile doch recht handlungsfreudige BMJV im Hinblick auf die Frage Setzung von Standards? Was sollte als nächstes angegangen werden?
Das Wort liegt beim Kollegen Özdemir.
Sehr geehrter Vorsitzender, liebe Sachverständige, ich habe zwei Fragen, die ich an Herrn Rechtsanwalt und Notar Weide zunächst richten möchte und dann auch an Herrn Dr. Hammerich. Wir haben sehr viel jetzt gehört über Digitalisierung, ungleich elektronische Verfahren, da stimme ich hinzu. Es wird vermeintlich und fälschlicherweise sehr viel als Digitalisierung verkauft, was am Ende des Tages keine ist. Und ist der Vollzug der vollständigen Umsetzung des Gesetzesentwurfs aus Ihrer Sicht im Regelfall tatsächlich als eine echte digitale Standardlösung ausgestaltet oder bleibt die Digitalisierung vielleicht am Ende, wie wir es bei vielen Bürgerprozessen mit der EID gerade kennen, ein Add-on, ein zusätzlicher Bypass, der, wenn er nicht medienbruchfrei und nicht unfallfrei sozusagen klappt, dass die Leute nicht in die Fehlersuche, ins Troubleshooting gehen, sondern einfach sagen, weißt du was, wir machen es nach dem alten, bewährten Prinzip wieder und die gesamte Zeitersparnis, die da sein sollte, die ist dann weg und man bequemt sich wieder auf den Bypass und dadurch entsteht zusätzlicher Aufwand. Also meine Frage ist, so ein bisschen machen wir eigentlich das alte Bewährte und das neue nebeneinander, ohne das eine oder andere richtig zu können und in diesem Fall das Digitale richtig zu können.
Ich darf noch mal nachfragen. Das war eine Frage, die sich an die Sachverständigen Weide und Hammerich richtet.
Korrekt.
Alles klar. Vielen Dank. Dann können wir es nämlich mitnotieren.
Genau.
Herzlichen Dank. Das Wort liegt beim Kollegen Wiegelmann.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Herren Sachverständige, vielen Dank für die Einführungen und Ausführungen, die ja dann doch zu allen großen Teilen große Übereinstimmungen aufweisen. Meine ersten beiden Fragen richten sich an Herrn Sikora. Und zwar war schon § 20b Beurkundungsgesetz hier Thema. Der Entwurf führt nach § 20b Beurkundungsgesetz eine besondere Hinweis- und Vermerkpflicht der Notare in Bezug auf die Mitteilungspflichten der Beteiligten gegenüber dem Gutachterausschuss ein. Es wurde erforderlich gehalten, um in Anbetracht der bestehenden statistischen Defizite Beteiligte auf ihre Verpflichtungen hinzuweisen und ausreichend sicherzustellen, dass die erforderlichen Daten auch tatsächlich an den Gutachterausschuss gemeldet werden. Jetzt meine Fragen. Warum ist die allgemeine Belehrungspflicht nach § 17 Beurkundungsgesetz aus Ihrer Sicht auch in diesem Fall ausreichend? Weshalb sind zusätzliche Spezialbelehrungen wie § 20b Beurkundungsgesetz eher schädlich als hilfreich? Auch mit Blick bitte beantworten auf die den Zweck, weshalb 20b in dem Entwurf aufgenommen wurde. Das waren meine beiden Fragen.
Herzlichen Dank. Es schließt sich an die Kollegin Attarulu.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde auch gerne beide Fragen an Herrn Präsidenten Dr. Sikora stellen. Zum einen haben Sie von einem drohenden Flickenteppich gesprochen. Könnten Sie uns da noch mal im Hinblick auf die Einreichungsmodalitäten noch einmal genau erklären, was da Ihre Bedenken sind? Und meine zweite Frage wäre, ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, anstelle einer Höchstfrist eine einheitliche Umsetzungsfrist umzusetzen?
Vielen Dank. Nunmehr ist an der Reihe Herr Professor Dr. Hiller und danach behält sich bereit der Kollege Fitsch.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Insbesondere Sie, Herr Dr. Mehnert, haben ja die Vorzüge von Elster herausgearbeitet, aber auch gleichzeitig die Grenzen dargestellt, was die individuellen Sachverhalte, die bei Elster erfasst werden sollen, aufgezeigt. Jetzt ist es ja so, dass im Zusammenhang mit dem Jahressteuergesetz 2024 bereits freie Berufe, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in die Elster-Struktur aufgenommen worden sind, ohne die Nutzung des besonderen Postfachs zu ermöglichen. Sie hatten ja schon dargestellt, und so hatte ich Sie verstanden, Herr Mehnert, dass Sie sich für die Nutzung des besonderen Notarpostfachs weiterhin aussprechen. Vielleicht könnten Sie in der Beantwortung noch mal deutlich machen, wo Sie Probleme sehen bei der ausschließlichen Nutzung der Elster-Struktur, das wäre die Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei, die ich ebenfalls an Sie richte, ist, wie weit würden Sie denn die Öffnung des besonderen Notarpostfachs, das Sie hier im Gesetzentwurf einbringen wollen, fassen? Also umfasst es eine komplette Nutzung oder eben nur für besondere Anträge?
Herr Kollege Fetsch, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe meine Fragen, also eine Frage, die zu stellen wäre an den Herrn Dr. Sikora und an Herrn Dr. Hammerich, also dieselbe Frage. Es geht auch um die Elster-Schnittstelle und die Kommunikation oder die zwingende Kommunikation mit der Finanzverwaltung ausschließlich über diese Elster-Schnittstelle. Die verschiedene Gutachter haben ja hier bereits ihre Skepsis zu dieser Kommunikation, die einfach schwierig ist und Systembrüche zur Folge hat, geäußert. Ich darf darauf hinweisen und anmerken, dass die AfD da einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat dazu, nämlich genau diese Vorschrift, diese zwingende Kommunikation vorschreibt, zu streichen. Wie sehen Sie eine solche Streichung? Wäre das von Vorteil für diese Kommunikation, weil dann eben über das EGVP, also über das elektronische Behördenpostfach, kommuniziert werden könnte? Würde das die Kommunikation erleichtern? Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Frage. Der Kollege Wahlend ist als nächster an der Reihe. Bitte.
Vielen Dank. Ich hätte zunächst eine Frage an Herrn Weide. Ich bin ja immer sehr dankbar für praxisbezogenen Input. Und da würde ich Sie darum bitten, vielleicht doch noch mal detailreicher auszuführen, wo genau die Mehrkosten und die organisatorischen Nachteile darin liegen, wenn Elster verwendet werden muss. Und wo eine einheitliche EGVP-Infrastruktur aus Ihrer Sicht vielleicht rechtlich und auch technisch vorzugswürdig wäre. Und zum anderen hätte ich eine Frage an Herrn Dr. Olmor. Und zwar geht es hier darum, dass ja die Umsetzungsfristen hier ja bundeseinheitlich leider nicht vorliegen. Was aus Ihrer Sicht denn hier die Vorteile wären oder ob es hier wichtig, also einfach vielleicht, dass Sie das nochmal ausführen könnten, was hier relevant wäre bezüglich der Umsetzungsfristen.
Herzlichen Dank. Und abschließend in der ersten Runde ist der Kollege Behrens dran.
Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine erste Frage geht an Rechtsanwalt und Notar Norbert Weide. Wie bewerten Sie die Potenziale einer digitalen Übermittlung von Veräußerungsanzeigen im Bereich der Gewerbesteuer zwischen der Rechtspflege und der Finanzverwaltung hinsichtlich Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau und Beschleunigung von Besteuerungsverfahren? Und welche Akteure werden aus Ihrer Sicht von dieser Digitalisierungsmaßnahme profitieren und in welcher Hinsicht? Die zweite Frage würde ich an Herrn Notar Dr. Markus Sikora richten. Ist es aus Ihrer Sicht der Bundesnotarkammer möglich, die technischen Voraussetzungen, die der Gesetzentwurf den Notarinnen und Notaren für die Kommunikation mit der Finanzverwaltung vorgibt, zu erfüllen, beziehungsweise wurden bereits technische Entwicklungen eingeleitet? Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen. Wir sind dann am Abschluss der ersten Fragerunde und steigen in die Beantwortung ein. Ich gebe mal die Fragen wieder. Sie haben sich die wahrscheinlich mitnotiert. Wir starten jetzt, wie gesagt, in alphabetisch absteigender Reihenfolge und beginnen mit Herrn Sachverständigen Weide. Es liegen an Herrn Sachverständigen Weide vor eine Frage des Kollegen Özdemir, eines des Kollegen Wahlend und eines des Kollegen Behrens. Es folgt Herr Dr. Sikora mit Antworten auf zwei Fragen des Kollegen Wiegelmann und zwei Fragen der Kollegin Ataolu sowie jeweils einer Frage des Kollegen Fetsch und des Kollegen Behrens. An Herrn Professor Dr. Omlor hat Herr Kollege Wahlend eine Frage gerichtet. An Herrn Dr. Oderski hat Herr Dr. Steffen eine Frage gerichtet. Herr Dr. Mehnert hat zwei Fragen vom Kollegen Professor Hiller vorliegen und abschließend Herr Dr. Hammerich mit der Beantwortung von jeweils einer Frage des Kollegen Dr. Steffen, des Kollegen Özdemir und des Kollegen Fetsch. Wir steigen ein und ich darf Herrn Sachverständigen Weide zunächst das Wort erteilen. Insgesamt 6 Minuten Zeitvolumen. Bitte sehr.
Werde ich nicht brauchen. Ich bin ein Freund knapper Worte. Ich kann auch, glaube ich, die Fragen insgesamt beantworten. Es wird kein Add-on sein, sondern es ist tatsächlich ein weiterer Schritt in die Digitalisierung. Sicherlich wird es am Anfang paralleles Arbeiten geben müssen, weil es eben halt ja nicht bidirektional überall funktioniert. Aber ich sehe das ja in meinem Rechtsanwaltsbüro. Bei uns gibt es nur noch die Vollmacht und den Mandantenbogen als Papier, alles andere ist digital. Und auch wir waren einer der Ersten, die gleich die elektronische Präsenzbeurkundung umgesetzt haben, um einfach, weil, wie ich schon vorhin sagte, jeder Gang zum Kopierer, zum Drucker, zum Scanner, der wegfällt, ist wirklich reine Arbeitsersparnis. Und es werden sich Routinen entwickeln, wo wir dann sehen, wo wir digital und wo wir analog kommunizieren. Und wir werden natürlich von uns Notaren immer mehr versuchen, digital zu kommunizieren, weil das dann auch, und dann auch die Frage, für den Bürger genau das ist. Je schneller die Rückläufe sind, umso schneller ist der Immobilienkaufvertrag abgewickelt. Wir warten in fast 80% der Fälle auf die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Das ist die letzte, die per Post kommt. Und von daher auch mein Widerstreben gegen Elster. Wir haben einen strukturierten Datensatz, den wir wirklich mit BEN, mit dem besonderen elektronischen Notarpostfach, an alle versenden können. Unsere Gutachterausschüsse, zum Beispiel Kreis Ostholstein oder Lübeck, haben jetzt schon mitgeteilt, wie sie die Daten haben wollen, was da drin sein muss. Das ist schon im voreilenden Vorausgehorsam von den Gutachterausschüssen uns mitgeteilt worden. Der Veräußerungsanzeige, ja, es mag in 80-90% einfach nur eine einfache Anzeige sein. Aber es gibt eben halt auch gerade bei uns mit dem Problem Ferienwohnungen, wo Inventar mitverkauft wird, wo Nachfragen kommen, wie ist das Inventar bewertet worden, gibt es dazu Anschaffungsbelege, wie übermitteln wir die? Dafür ist Elster der völlig falsche Weg. Da würde ich eher sagen, da gehen die Notare alle auf den Postweg und machen dann daraus weiter. Also deswegen, auch wenn Elster, glaube ich, schon in XMP integriert ist, wie vorhin schon prognostiziert, wir Notare werden das weitgehend vermeiden, das zu benutzen, wenn es nicht gerade standardisierte Fälle sind.
Zum Gewerbesteuerrecht kann ich Ihnen nichts sagen. Im Immobilienkaufvertrag habe ich da wenig. Ich bin auch bei uns im Notariat derjenige, der die wenigsten Immobilienkaufverträge macht. Ich bin mehr im Familienrecht und Erbrecht tätig. Aber alles, was tatsächlich mit einem strukturierten Datensatz aus einem System an alle Beteiligten übermittelt werden kann, erleichtert für jedes Notariat und eben halt auch gerade in der Beschleunigung für den Bürger am Ende die Abwicklung eines Immobilienkaufvertrages. Das war's.
Vielen herzlichen Dank, Herr Weide. Sie sorgen für außerordentliche Beschleunigung. Herr Dr. Sikora ist dran.
Ich hoffe, ich kann denselben Beitrag leisten, aber ich habe in Summe so viele Minuten Zeit, dass ich, glaube ich, netto trotzdem schneller fertig sein werde, ob der vielen Fragen. Herzlichen Dank. Auf die Frage im Zusammenhang mit dem 20b Beurkundungsgesetz und der Hinweis- und Vermerkpflicht für Notare mit der Nachfrage des Gutachterausschusses. Die Struktur ist so, wir haben den § 17 Beurkundungsgesetz. Das ist die Zentralnorm, was die Belehrung der Beteiligten angeht. Wir sollen auf die rechtliche Tragweite des Rechtsgeschäfts hinweisen, unerfahrene Beteiligte schützen. Und das nehmen wir ernst. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Das ist nämlich echter Verbraucherschutz, insbesondere Menschen, die nur einmal im Leben vielleicht zum Notar gehen, eine Immobilie kaufen. Das dreht sich alles um den § 17. Darauf sollte die Zeit bei der Beurkundung verwendet werden. Daneben gibt es vereinzelt im Beurkundungsgesetz noch Pflichten, beispielsweise auf mögliche Vorkaufsrechte hinzuweisen, auf Steuerpflichten hinzuweisen. In diese Fallgruppe würde sich ein Stück weit dieser 20b einordnen, sozusagen als eine Art Red Flag, dass man dem Bürger sagt, da könnte noch was auf dich zukommen. Aber Sie sehen schon bei der Abstufung Vorkaufsrechte einerseits, Steuerpflichten andererseits, dass die Geschichte mit den Gutachterausschüssen sozusagen darunter hängt. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die vollständige Daten brauchen. Hier geht es aber ja vom System her darum, dass wir auf Vorrat belehren würden. Also für den Fall, dass der Gutachterausschuss eine Nachfrage nach Beurkundung an die Beteiligten hat, sollen wir bereits in der Urkunde auf diesen Umstand hinweisen. Und das halten wir oder halte ich persönlich auch für überzogen. Das würde sozusagen den Fokus von dem wegnehmen, wo eigentlich er liegen sollte bei der Beurkundung, nämlich auf dem Verbraucherschutz. Es ist auch nicht so, dass die Gutachterausschüsse heute noch nicht in den Urkunden auftauchen. Wir haben hinten die Abschriften. Es ist völlig transparent, an welche staatlichen Stellen wir Abschriften übermitteln. Und da steht bei mir in der Urkunde beim Kaufvertrag Abschrift an den Gutachterausschuss. Und ich spreche das durchaus an. Und wenn da eine Nachfrage kommt, was ist denn das, dann erläutere ich das. Wenn einer sagt, kommt da noch was nach, dann sage ich, da kann noch was nachkommen. Wenn wir aber pauschal einen Standardsatz einer Belehrung aufnehmen, dann geht es bei den meisten sozusagen am Thema vorbei. Die sind eher irritiert, würden, glaube ich, eher Kopfschütteln sagen, was müsst ihr hier alles aufnehmen. Also nach meinem Verständnis, wir nehmen die Dinge ernst. Und wenn einer Nachfragen hat, kann man es bei den Abschriften ansprechen. Diese pauschalierte Belehrungspflicht, die schießt wohl übers Ziel hinaus. Der zweite Fragen kommt, vielleicht noch ein Nachsatz dazu. Die Gutachterausschüsse müssen natürlich an die Daten kommen, aber wir übermitteln die Urkunde. Und wenn Sie Nachfragen haben, dann ist aus meiner Sicht Aufgabe der Gutachterausschüsse durch entsprechende Online-Portale beispielsweise hier dem Bürger zu ermöglichen, die fehlenden Daten zur Wohnungsgröße, zur Nutzungsart bei Grundstücken oder ähnlichen Dingen noch nachzuliefern. Der zweite Fragenteil bezog sich auf das Thema Flickenteppich und einheitliche Umsetzungsfrist. Der Kollege Oderski hat es auch schon ein Stück weit angesprochen. Wir Notare sind zwar örtlich tätig im Sinne von, wir reisen nicht durch die Republik, wir haben unseren Amtssitz, aber wir können Grundstückskaufverträge für ganz Deutschland sozusagen beurkunden. Und die Mitarbeiter müssten, wenn hier keine einheitlichen Umsetzungsfristen vorhanden sind, müssten sozusagen jeweils schauen, wie es in der jeweiligen Gemeinde sozusagen der Stand, ist es digital oder ist es da analog. Das macht es wahnsinnig schwierig, macht es auch fehleranfällig. Und deswegen setzen wir uns sehr dafür ein, dass insgesamt einheitliche Fristen in den Gesetzesentwurf aufgenommen werden und dann auch gesetzt werden. Und die Einheitlichkeit bezieht sich auf mehrere Themen. Das erste ist beispielsweise der Hin- und der Rückweg bei den grunderwerbsteuerrechtlichen Anzeigen. Also der Hinweg ist sozusagen die Übermittlung der Urkunde mit dem Formularen des Finanzamts. Der Rückweg ist dann, wenn die Steuer bezahlt ist oder nicht angefallen ist, die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Da klafft im Entwurf derzeit auch ein Jahr dazwischen. 27 der Hinweg, erst 28 der Rückweg. Bei der Erbschaftssteuer ist überhaupt kein Termin vorgesehen und kein Termin, das wissen wir schon so ein bisschen von Mark Twain, der mal gesagt hat, gäbe es die letzte Minute nicht, dann würde ja nie was fertig werden. Also wenn es gar keinen Endtermin gibt, ist die Frage, kommt es und wann kommt es? Und es gibt Urkunden wie Schenkungen, die gehen an die Grunderwerbsteuerstelle, an die Schenkungssteuerstelle, sodass in Summe es schön wäre, wenn wir da eine Frist hätten und idealerweise auch eine einheitliche Frist. Und dann haben wir noch den 54 Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Der bezieht sich auf die Gründung von Gesellschaften, GmbHs beispielsweise, und auf Anteilsabtretungen und Kapitalerhöhungen, die wir sozusagen dem Finanzamt melden müssen. Der fehlt völlig im Entwurf. Und das papiergebunden zu machen, ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. An mich war zwar nicht die Frage vom Kollegen Steffen hier gerichtet, mit dem What's Next, aber Unternehmensgründungen zu beschleunigen, die digitale Straße da auch weiterzugehen. Das ist aus meiner Sicht Next, und das Innova-Gesetz ist aus meiner Sicht die ideale Blaupause für andere Bereiche, weil wir mit dem Innova-Gesetz ja erstmals technisch Bundesbehörden, Landesbehörden, aber auch Gemeinden ansprechen. Und dieselben Themen haben Sie beispielsweise auch bei der Unternehmensgründung, wo Sie an die Gewerbeämter ran müssen, aber auch steuerliche Anzeigepflichten haben. Und wenn am Ende, das ist der Nachsatz noch zu den Umsetzungsfristen, bestimmte Umsetzungsthemen von Landesverordnungen abhängig sind, dann ist aus meiner Sicht die Gefahr besonders groß, dass da sozusagen sehr unterschiedlich gehandhabt wird und dass die Kolleginnen und Kollegen da einen erheblichen Mehraufwand haben zu sehen, was kann digital raus und was kann nicht digital raus. Die letzten zwei Fragen haben sich so auf den Komplex mit Elster bezogen. Zur Elster kann ich sagen, dass man unterscheiden muss. Wir Notare sind Elster tatsächlich nicht gewöhnt. Ich selber bin am 01.08.2007 Notar geworden, und da ist gerade der elektronische Rechtsverkehr mit den Handelsregistern eingeführt worden. Ich bin also ein Kind von EGVP und von X-Justiz. X-Justiz ist der Kommunikationsstandard und EGVP ist sozusagen hier der Übermittlungsweg. Demgegenüber steht Elster als Übermittlungsweg und das Konsensmitteilungsverfahren. Uns Notaren ist es völlig fremd, während uns das andere sozusagen so ein Stück weit in die Wiege gelegt wurde, weil wir seit 12, 13 Jahren hier schon mit arbeiten. Die Bundesnotarkammer hat in der Vergangenheit Anstrengungen übernommen, sozusagen hier in Richtung besonderes Notarpostfach oder auch die anderen Postfächer der Anwaltskollegen hier zu arbeiten. Die Finanzverwaltung hat sich da aber nicht offen gezeigt, sodass am Ende des Tages die Bundesnotarkammer jetzt gesagt hat, wir übernehmen die Aufgabe für die Kollegen, technisch diesen Switch zu machen. Die Dinge, die in unseren Systemen drin sind, die gehen eben, was Verwaltung angeht, was Justiz angeht, in dem einen Format raus und was die Finanzverwaltung angeht, in dem anderen Format. Das ist sicher nicht ideal. Das hat auch zu gewissem Aufwand, auch finanzieller Art, bei der Bundesnotarkammer geführt, den letztlich der Berufsstand zu tragen hat, den der Berufsstand aber bereit ist zu tragen, damit am Ende das Gesetz auch insoweit ein Erfolg wird. Denn Sie wissen, die Finanzamtsgeschichte ist für uns eine Art Massenverfahren insoweit. Jeder Grundstückskaufvertrag geht mindestens an die Grunderwerbsteuerstelle und Schenkungen und manchmal teilentgeltliche Schenkungen gehen auch an die Erbschafts- und die Schenkungssteuerstelle. Und es sind einfach ganz viele Daten, die übermittelt werden müssen. Und wenn es aus unserer Sicht aus einer einheitlichen Software heraus geschieht, die die Kolleginnen haben, nämlich das XNP, eine Software kommt in der Bundesnotarkammer, die jede Notarin und jeder Notar hat, dann ist es sozusagen im Hintergrund Elster. Vordergründig ist es das aber nicht. Die Frage war ja noch, sind wir technisch, ich habe es mal so verstanden, Elster ready? Ich hatte ja schon ausgeführt, dass wir das Ganze pilotiert haben, unter anderem in Hessen und Nordrhein-Westfalen, und jetzt diesen Rollout sukzessive über das Jahr 26 hinaus auch machen. Und die Rückmeldungen sind sozusagen da sehr positiv und das Ganze funktioniert technisch dank dieser Verteilungsfunktion, die die Bundesnotarkammer übernimmt. Die Steuer-ID, keine Frage an mich, aber die wäre wirklich wichtig an der Stelle. Wenn Sie in Papier was hinschicken, ist es schon lästig, den Beteiligten nachzulaufen. Wenn Sie strukturiert Daten übermitteln, dann ist aber die Steuer-ID das zentrale Element, sozusagen der Unique Identifier, wenn man so will. Und wenn wir den abrufen könnten, dann wäre das nicht nur für die Verwaltung entlastend, für die Notare, sondern auch für die Bürger. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Sikora. Herr Professor Dr. Omlo hat eine Frage von Herrn Wahlend bekommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender.
Ja, die gestaffelte Einführung mit dem Flickenteppich war eben schon mal kurz Thema. Ich will vielleicht noch mal aus anderer Perspektive etwas wissenschaftlich durchdrängt, zumindest im Ansatz, darauf eingehen. Die gestaffelte Einführung durch Landesverordnungen ist föderalpolitisch und vielleicht auch staatsrechtlich nachvollziehbar, Einspruchsgesetz etc., Zustimmungsgesetz etc., aber sie bringt in der Praxis und auch in der Struktur der Digitalisierungsprozesse erhebliche Nachteile mit sich. Die zentralen Probleme liegen darin, dass wir ein Nebeneinander unterschiedlicher Einreichungsformen für einen nicht unerheblichen Zeitraum haben. Man nehme als Beispiel eine Notarstelle, die zwischen beispielsweise verschiedenen Bundesländern liegt. Man kann an Potsdam, Berlin denken, man kann an die Region Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Südhessen denken. Da wird also sehr viel beurkundet, auch im länderübergreifenden Kontext. Dann hat Bundesland A Lösung 1 für diesen Zeitraum, dann hat Bundesland B andere Lösungen und so weiter. Das überschneidet sich, das ist fehleranfällig. Hier muss jedes Mal aufwendig und auch sehr bürokratisch letztlich geprüft werden, ist es die elektronische Übermittlung verpflichtend, gilt hier noch die Papierform, gibt es Übergangsregelungen, wie sehen sie aus? Also das ist ziemlich viel Zusatzaufwand und das unter dem Gesichtspunkt, dass eNova kein Projekt ist, das erst vor wenigen Tagen ganz neu entwickelt wurde und von dem die Bundesländer erst mal hören, sondern das schon pilotiert wurde, das ja auch schon länger in der Gesetzgebungspipeline drin ist, sodass aus meiner Sicht eigentlich kein ernsthafter Bedarf für Pilotierungsprojekte auf Länderebene noch bestehen sollte. Man sollte also jetzt schon Innova-ready sein und seine Hausaufgaben an der Stelle umfassend gemacht haben. Und dann bräuchten wir diesen Flickenteppich nicht, sondern könnten einheitlich bundesweit den Standort Deutschland im Verzug von Immobilienverträgen digitaler schalten.
Herzlichen Dank. Es geht weiter mit Herrn Dr. Oderski und einer Antwort auf eine Frage des Kollegen Dr. Steffen.
Ja, die Frage war ja sozusagen, was ist What's Next? Ich schließe mich dem Kollegen Dr. Sikora an. Also unmittelbar, was auch in Stellungnahmen auftaucht, hier fehlt der 54 ESTDV. Der sollte geschaffen werden und der führt uns zum Bereich der Körperschaften. Es sind die anzeigepflichtigen Körperschaften. Ein wichtiges politisches Ziel wissen wir, die 24-Stunden-Gründung. Wir können hier anbieten, wir haben alle Daten, wir verwalten die Daten, wir strukturieren sie und wir könnten genau mit diesen technischen Mitteln, die wir jetzt etablieren, EGVP, Elster bei den Finanzverwaltungen, anbieten, diese natürlich genauso schnell an andere Player bei Gründungen, die Banken für die Kontoeröffnung, die Gemeinden für die Gewerbeanmeldungen im Sinne eines Once-Only-Prinzips zur Verfügung zu stellen, Banken einschließlich unserer Unterlagen für die Geldwäscheprüfung, die wir auch alle haben, wo ja auch doppelte Prozesse laufen bei uns und bei den Banken. Also aus meiner Sicht wäre in dem Bereich der Digitalisierung das der nächste Schritt, bei dem im Sinne des politischen Prozesses diskutiert werden sollte, was wir von diesen Daten auf diesen strukturierten Wegen anderweitig zur Verfügung stellen können. Ganz kurz war angesprochen, die Bürger, Bürger nicht so, aber zum Beispiel wir in Bayern, wir sind glaube ich die Ersten, die sowohl mit unserer Raiffeisenbank als auch mit unserer Sparkasse aufs Bürgerpostfach umgestellt haben. Wir kommunizieren nur noch seit 2 Monaten nur noch über EGVP wechselseitig, damit, was auch mit der Präsenzbeurkundung ermöglicht wurde, weil man die Ausfertigung, die es nur im Schriftlichen gab, abgeschafft hat. Wir können elektronisch beglaubigte Abschriften übermitteln, die Banken sehr begrüßen. Also auch da können wir als im Kontakt, ohne gesetzliche Regelung, aber durch die EGVP-Struktur mit den Bürgern weiter ausbauen.
Herzlichen Dank. Herr Dr. Mehnert, Sie haben 2 Fragen von Herrn Professor Hiller bekommen.
Ja, danke. Einmal die konkreten Fragestellungen zu den Problemen mit Elster. Also Elster ist natürlich unzweifelhaft bewährt, wenn wir strukturierte Daten vorliegen haben. Das ist in die Prozesse der Steuerkanzleien integriert, in die Prozesse der Softwarehersteller, die entsprechenden Programme anbieten, integriert und es funktioniert reibungsfrei. Wo ich allerdings ein strukturelles, ein systematisches Problem habe, ist im gesamten Bereich des Einspruchsverfahrens. Weil Einsprüche richten sich auf die konkreten Lebenssachverhalte. Und da die Leistungsfähigkeit der Bürger besteuert werden soll, kommt es auf die konkrete Leistungsfähigkeit an. Und die lässt sich nicht strukturiert inwiefern zuordnen, sondern die ist zum Teil ausführlich zu begründen. Sie ist durch Anlagen, Gesellschaftsverträge, Grundstückverträge, Vereinbarungen, Eheverträge, die noch beizulegen. Und da haben wir in der Tat ein Problem, dass wir das mit den klassischen Elster-Einspruchsverfahren nicht abbilden können und schon gar nicht mit den sonstigen Nachrichten. Einmal haben wir eine Zeichenbeschränkung und da hilft es auch nicht, wenn von 2.000 auf 15.000 Zeichen erweitert wurde. 15.000 Zeichen sind bei einer Schriftgröße von 12 ungefähr 7 bis 8 Seiten. Das ist nett, aber keine Lösung. Und das Zweite ist, dass wir auch von der Dateigröße mit 20 MB auch nicht wirklich vorwärts kommen bei den Umfängen der Dateien, die wir vorliegen haben. So, wenn wir sehen, dass die besonderen Postfächer der Notare, der Rechtsanwälte und der Steuerberater solche technischen Limitierungen, zumindest nicht so kleinteilige, nicht vorliegen haben, sondern liegen wir bei 200 MB, lassen sich natürlich problemlos über die besonderen elektronischen Postfächer diese Dateien an die Finanzverwaltung übertragen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, wären die Entwicklungen gleich gewesen, also Elster und die EGVP-Postfächer, dann gäbe es wahrscheinlich nicht zwei digitale Kommunikationsverfahren, sondern nur eins. Das ist nun mal aber nicht so. Natürlich können die besonderen elektronischen Postfächer auch strukturierte Daten übertragen. Aber ich denke, das lässt sich realistisch betrachtet nicht mehr wirklich realisieren. Allerdings, wenn wir schon mal zwei elektronisch sichere Kommunikationswege haben, dann sollten wir die doch nicht nebeneinander autark laufen lassen, sondern mit ihren Stärken miteinander verbinden. Und eine Stärke der besonderen elektronischen Postfächer, insbesondere auch des BEST, ist natürlich, dass wir unstrukturierte Daten in großen Größenordnungen übertragen können, und zwar sicher übertragen können. Natürlich ist immer das Argument, wie kommen dann automatisch Verarbeiter diese Daten in der Finanzverwaltung an, so wie es bei Elster funktioniert. Aus meiner Sicht lässt sich das lösen, allein dadurch, dass eben das Identifikationsnummer, die Steuernummer, die Steuer-ID-Nummer mit der Kombination einer Vollmachtsdatenbank ausreichend die Berechtigung erteilt, dass der Steuerberater diese ganzen Daten im Einspruchsverfahren über das Mailpostfach des Elster-Steuerpflichtigen an die Finanzverwaltung übermittelt. Und dann läuft es genauso automatisiert in den Verfahrensablauf der Finanzverwaltung. Die zweite Frage war die Öffnung. Das habe ich quasi schon mit beantwortet, wobei ich es natürlich jetzt für das besondere Notarpostfach beantworten kann. Dafür bin ich nicht zuständig, sondern ich kann es nur für die Postfächer benennen und sehr das best besondere Steuerberaterpostfach. Also ich meine, ich habe es angedeutet, die beiden Wege nicht nebeneinander laufen lassen, autark, sondern miteinander verbinden, da wo sie steigen. Und die gesamten EGVP-Postfächer sind stark in den unstrukturierten Daten, um diese zu übertragen. Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Ich sehe, Herr Dr. Hammerich ist schon für die Beantwortung von insgesamt 3 Fragen vorbereitet. Sie haben das Wort, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Zunächst mal vielen Dank für die Frage, what's next? Irgendwie, das ist natürlich eine Frage, die uns irgendwie immer sehr stark rumtreibt. Und deswegen bin ich dafür besonders dankbar. Also ich versuche das mal ein bisschen größer aufzumachen. Ich denke, man muss auf jeden Fall den Bürger einbinden über ein rechtssicheres elektronisches Bürgerpostfach. Also wir haben die Kommunikation ja in den letzten Jahren angeglichen von Anwälten mit Gerichten und Notaren mit den entsprechenden Stellen. Aber es ist halt die Bürgeranbindung noch mal ein bisschen unzureichend. Man hatte da so ein bisschen gestartet mit der Bund-ID, aber hat das dann meines Erachtens auch in der Praxis nicht genug verfolgt. Und das wäre einfach wünschenswert, dass man den Bürger rechtssicher in das gesamte elektronische Kommunikationsleben einbindet. Und der andere Punkt, jetzt mal ein bisschen übergreifend, what's next irgendwie, sind dann natürlich die strukturiert aufbereitete Daten. Wir wissen alle, wir brauchen strukturiert aufbereitete Daten, um zukünftig künstliche Intelligenz und dergleichen einsetzen zu können. Grundlage werden immer strukturiert aufbereitete Daten sein. Und da muss man quer, egal wo man sich bewegt, auf sich Formate eben entsprechend einigen. Die funktionieren nicht nur in Insellösungen, weil am Ende ist die Welt digital verknüpft. Und hat man natürlich auch wahnsinniges Potenzial, was man da eben entsprechend heben kann, wenn man die Daten eben entsprechend so von vornherein in Formate aufbereitet, dass man das später einmal nutzen kann, weil auch wenn die gesetzlichen Grundlagen gegebenenfalls noch nicht da sind, so wird da kein Weg dran vorbei führen, das entsprechend zukünftig zu nutzen, weil das irgendwie ein ungemeines Potenzial in sich trägt und die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz wird sie nicht aufhalten lassen. An der Stelle kann ich immer nur an den Staat appellieren, der wirklich auf einen wahnsinnigen Datenschatz sitzt, sei es bei den Gerichten, sei es Behörden und dergleichen. Und diese Daten sind wahnsinnig wichtig, wenn man sie halt eben entsprechend strukturiert aufbereitet und sammelt für zukünftige Fragen, die man eben entsprechend evaluieren muss. Das kann man natürlich irgendwie in der Art machen, dass man es anonymisiert macht oder wie auch immer. Aber die Daten, die eben entsprechend da auflaufen, müssen strukturiert gesammelt werden, um eben dann die Zukunft digital gestalten zu können. Und die strukturiert aufbereiteten Daten kann man für unglaublich viele Fragen nutzen, die man beantworten muss und Dinge evaluieren muss. Und das ist eben entsprechend meines Erachtens immer so der nächste Schritt, dass man eine Einheitlichkeit da gewährleistet, aufgrund von auch einer rechtssicheren Gestaltung in dem Zusammenhang. Dann zum Fragekomplex, ist der Entwurf wirklich digital? Ja, es ist irgendwie ein wirklich digitaler Schritt, was uns als Digitec-Verband dann immer so ein bisschen rumtreibt. Und da bin ich eigentlich so ein bisschen in der Brücke zum Thema von eben. Dann ist natürlich das Ganze zukunftsträchtig zu gestalten. Die digitale Zukunft ist schwer prognostizierbar. Es verändert sich wahnsinnig viel, gerade zur Zeit irgendwie durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und das wird eben fortlaufend auch fortschreiten. Und da brauchen wir halt einen gesetzlichen Rahmen, der eben so aufgestellt ist, dass wir ihn nicht ständig anpassen müssen, sondern muss flexibel sein. Wir sind ja im Bereich eben entsprechend von hier Regelungen, wo wir nicht so ganz stark gebunden sind, wie ein Strafverteidiger, wie im 103.2 Grundgesetz, wo der Wortlaut zu binden ist. Das heißt, wir können in der Konstellation ja schon flexible gestaltete Regelungen aufnehmen in das Gesetz. Und da werden wir halt auch bei diesem Gesetzentwurf sehr dafür, Innovationsklauseln eben entsprechend aufzunehmen, insbesondere was dann halt Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen angeht. Und das ist dann vielleicht auch ein ganz schöner Brückenschlag zu der Frage nach der Elster-Software. Also fachlich eben entsprechend bin ich da nicht so nah dran wie Sie und habe das eben hier zur Kenntnis genommen, was an Nachteilen und Vorteilen eben entsprechend zum Elster-Programm gesagt wurde. Wir kennen natürlich Elster und ich habe da auch gewisse Erfahrungen, aber kann es jetzt in der täglichen Notararbeit natürlich nicht beurteilen. Ich wäre einfach dafür, dass wir uns systemoffen bewegen. Das heißt auch da Schnittstellen zu ermöglichen, sodass wir nicht an Systeme gebunden sind und natürlich dann auch Systeme bevorzugen, die ihrerseits systemoffen sind, sodass wir dann Austausch zwischen Systemen in der Zukunft gewährleisten können. Und auch dafür ist halt wichtig, dass wir entsprechende Schnittstellen einerseits vorsehen und andererseits vielleicht auch ein Register, wie wir das vorgeschlagen haben, für entsprechende Dienste, die zertifiziert sind und mit denen man dann halt auch Schwächen in den einzelnen Softwares auffangen kann. Diese Lösung wird es eben entsprechend am Markt immer geben, wo Softwaresysteme integriert werden in bessere Lösungen, bessere Verarbeitungsprogramme. Man muss das nur aufgrund einer vernünftigen Grundlage gewährleisten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Wir sind am Ende der ersten Antwortrunde und starten mit der zweiten Fragerunde. Es haben sich bisher gemeldet die Kollegen, und zwar in folgender Reihenfolge. Wiegelmann, Ataolu und Özdemir. Gibt es weitere Frageanzeigen? Das ist nicht der Fall. Dann hat der Kollege Wiegelmann zunächst das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, das Thema Steuer-ID ist schon mehrfach hier angeklungen. Unisono wurde ein unmittelbares Abrufrecht für Notare befürwortet, da die Steuer-ID in der Praxis häufig nicht mitgeteilt wird und Notare daher oftmals unvollständige Veräußerungsanzeigen ohne die Steuer-ID übermitteln. Meine beiden Fragen richten sich an Herrn Professor Dr. Omlor. Welche konkreten Fehlerfolgen drohen in der Praxis hierdurch und wie häufig tritt das auf? Und jetzt vielleicht mal anders gewendet, Advocatus Diaboli, was spricht denn aus Ihrer Sicht dagegen, diesen Abruf zu implementieren?
Das war nur eine Frage, ja? Oder zwei? Wunderbar. Dann hat die Kollegin Ataolu dies.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen richten sich auch an Sie, Herr Professor Omlor. Die erste wäre, glauben Sie, dass ausreichende Maßnahmen zur Verfügung stehen für den Fall der Störungsvorsorge, also wenn die IT-Systeme vorübergehend nicht funktionieren? Und meine zweite Frage lautet, enthält der Entwurf aus Ihrer Sicht genügend Maßnahmen, ausreichend Maßnahmen für den Fall, dass bei sehr umfangreichen Vertragswerken, Aktenbeständen tatsächlich die Datengrenze, die zulässige, überschritten werden kann? Vielen Dank.
Herzlichen Dank dafür. Und abschließend der Kollege Özdemir.
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Sachverständige, ich habe gerade beim Rausgehen aus dem Büro zu einer Person gesagt, so in 10 Jahren werdet ihr uns hier alle danken, wenn ihr mit eurer EID von zu Hause aus einen Notar beauftragen könnt. Und
das den wollen wir alle mal schwer hoffen.
Immobilienvertrag digital abschließen können. Zur Kategorisierung des Herrn Vorsitzenden je eine Frage an Herrn Weide, die erste, und dann an Herrn Dr. Hammerich noch mal die zweite. Herr Weide, ganz kurz, Stichwort Verordnungsermächtigung Bundesländer und Flickenteppich. Also wenn man jetzt nicht differenziert weiß, welche Behörde in welchem Bundesland, welchen Kommunikationsweg, wann und wie, wie können wir diesen Flickenteppich vermeiden? Ich weiß um die föderale Ordnung und die grundgesetzlichen Zuständigkeiten. Nur kann man da nicht auch, sag ich mal, auf politischer Ebene, aber auch, sag ich mal, wir als Stakeholder hier ein bisschen mehr Druck drauf geben, dass wir sagen, okay, lasst uns zu einer gemeinsamen Einigung kommen, eine Einigung, eine technische Lösung, die wir dann gemeinsam auch mit einem Stichtag auch implementieren und irgendwann dann auch nur sagen, okay, die analoge Welt legen wir ad acta im wahrsten Sinne des Wortes und machen es dann nur noch mit der E-Acta. Die Frage an Herrn Dr. Hammerich, Sie haben eingangs gesagt, wir müssen die Systeme von morgen eigentlich schon heute denken. Ich bin sehr bei Ihnen, füge allerdings hinzu, dass wir die Systeme von übermorgen schon heute denken sollen, wenn wir daran denken, welche Länder was anschaffen. Also bis vor kurzem hatten wir bei der iKFZ-Nutzung die Bund-ID und damit man sich bei der Bund-ID in NRW anmelden konnte, brauchte man noch ein NRW-Konto. Das heißt, wenn ich ein Auto anmelden wollte, brauchte ich ein NRW-Konto, um mich bei der Bund-ID anzumelden. Und das Bund-ID brauchte ich, um mich bei iKFZ anzumelden. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Was sind die Standards der Interoperabilität und der Systemoffenheit von übermorgen? Und sind wir eigentlich als Staat bei technischen Störungen, wenn es zu vage bleibt, eigentlich auch immer darauf, auf dieses Fallback eigentlich aufgewiesen, wenn irgendeine Schnittstelle wieder nicht funktioniert, man aber im Zweifel nicht mal herausfinden kann, wo gerade der Fehler liegt, dass die Bürgerinnen und der Bürger, den wir gerade angesprochen haben, also ich habe mir letztens die Mühe mal gemacht, bei dieser iKFZ-Nutzung herauszufinden, wo denn das Problem gelegen hat, dass ich nicht gemütlich sonntags nachmittags mein Auto anmelden konnte. Aber das macht sich ja keiner. Die sagen dann im Zweifel einfach, ist mir völlig egal, ich brauche diese Dienstleistung jetzt und meldet dann einfach die analoge Dienstleistung wieder an. Das sind alles Fragen. Und sind wir eigentlich als Staat darauf vorbereitet, ohne Dienstleister, was ja auch eine Zertifizierungsfrage und so weiter angeht. Ich will mal vielleicht auch das große Rad spinnen und sagen, brauchen wir nicht eigentlich eine Stiftung oder eine Organisation, die die ganzen Systeme, die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter durchführen, eigentlich als staatliche Stelle unsere eigenen Systeme und die ganzen Verarbeitungsprozesse zu digitalisieren, dass wir das auch selber schreiben, selber entwickeln und auch selber administrieren und updaten. Danke.
Herzlichen Dank. Wir haben, steigen jetzt in die zweite Antwortrunde ein, und zwar alphabetisch absteigend, beginnend mit Herrn Dr. Hammerich und einer Antwort auf eine Frage des Kollegen Özdemir. Es schließt sich dann Herr Professor Dr. Omlor mit einem Kontingent von insgesamt 8 Minuten zur Beantwortung 2er Fragen des Kollegen Wiegelmann und 2er Fragen der Kollegin Ataolu an. Und den Abschluss macht der Sachverständige Weide mit einer Antwort, nein, doch mit einer Antwort auf ebenfalls eine Frage des Kollegen Özdemir. Bitte sehr, Herr Dr. Hammerich.
Ja, vielen Dank. Also ist natürlich die völlig richtige Frage, die Sie stellen. Also einerseits muss da bundesübergreifend halt für den Bürger ein Kommunikationsweg offen gelegt werden, der halt eben entsprechend funktioniert und sowohl funktioniert eben entsprechend als elektronischer Kommunikationswerk als auch eben entsprechend zur Registrierung, wo man sich ja immer fragt, warum muss ich mich eigentlich mit meinem Personalausweis, mit allen Daten immer wieder registrieren? Reicht es nicht aus, dass ich mich einmal in einem elektronischen Postfach registriere und dann sind die Daten vorhanden? Das kann ich ja dann dem Bürger überlassen, ob er die Daten freigeben möchte oder nicht, also dass er Herr seiner Daten ist. Das würden wir uns eben entsprechend auch sehr wünschen, dass sowas geschaffen wird. Und da ist natürlich dann die Problematik in dem Bund-Länder-Vergleich, wie man das eben entsprechend auf die Ebene kriegt. Aber ich sage mal, aus Sicht des Bürgers sollte das ja eben entsprechend möglich sein, da eine Regulierung zu schaffen, dass man ein elektronisches Postfach hat, was der Bürger natürlich auch freiwillig nutzen kann und wo dann halt seine Daten vorhanden sind und die er quasi dann zur Verfügung stellen kann oder auch nicht, wenn er es halt nicht möchte. Aber wenn er es halt möchte, muss die Möglichkeit da sein und das würde in dem Bereich halt einfach wahnsinnig vieles vereinfachen. Zur Frage eben entsprechend des Fallbacks, was wir auch hier in diesem Gesetzentwurf haben. Da hatte ich ja vorhin gesagt, das bleibt hier relativ vage und meines Erachtens immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Im Fall dementsprechend von Systemstörungen muss das natürlich möglich sein. Da sollte man erstmal sozusagen definieren, was eine Systemstörung ist. Also beispielsweise, wenn es länger als 2 Stunden andauert, beziehungsweise wenn es jetzt nicht 2 Stunden überschreitet, dann könnte man auch die 2 Stunden warten. Und dann wäre meines Erachtens immer ganz, ganz wichtig, dass man eine Regelung schafft, dass das halt auch digital nachzuholen ist. So sozusagen, dass die Leute sich nicht darauf ausruhen, zu sagen, das System funktioniert nicht, wir haben ja noch eben entsprechend den analogen Weg, dann gehen wir einfach den analogen Weg und dann müssten halt die entsprechenden Stakeholder verpflichtet werden, es immer digital nachzuholen, sodass da auch eine große Bereitschaft da ist, es so zu gestalten, dass der digitale Weg funktioniert. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Omlor.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde mit dem Komplex Steuer-ID beginnen. Das sind ja 2 davon, da dies betreffende und 2 voneinander zu trennende Fragen. Zunächst, welche konkreten Fehlerfolgen drohen denn, wenn die Steuer-ID fehlt in diesem neuen Innova-Verfahren? Und ist das praktisch ein relevanter Punkt? Also praktisch relevanter Punkt. Ich vertrete die Wissenschaft, kann da insofern nur aus zweiter Hand berichten, was mir zugetragen wird in Gesprächen. Und da ist mein Eindruck, dass jetzt kein Seltenheitswert für Einzelfälle ist, die man hier mitbedenken müsste, sondern dass das eine relevante Größe ist, numerisch, quantitativ, die durchaus häufig auftritt. Nicht jeder wird direkt wissen, was ist eine Steuer-ID, verwechselt die in der Tat mit den klassischen Steuernummern und muss die ausfindig machen. Diese Steuer-ID ist aber nach 20 Grunderwerbssteuergesetz zwingender Bestandteil der Veräußerungsanzeige. Und wenn er zwingender Bestandteil ist, der über den strukturierten Datensatz mit eingereicht werden muss und das fehlt, dann entstehen in der Praxis mehrere Probleme. Es gibt Rückfragen der Finanzämter, die steuerliche Erfassung, letztlich auch die Steuerzahlung, verzögern sich und drittens kann sich mittelbar die Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung verzögern und damit auch letztlich die Transaktion, der Vollzug, der wirtschaftliche Vollzug und auch der rechtliche Vollzug durch die Eigentumsumschreibung im Grundbuch. Und gerade bei zeitkritischen Transaktionen, etwa bei Projektentwicklungen, die bei etwa Wohnraumschaffen dringend benötigen oder größeren Immobilieninvestitionen, Stichwort Attraktivität des Immobilienstandorts Deutschland, auch für ausländische Investoren, können solche Verzögerungen wirtschaftlich durchaus erheblich sein. Und dementsprechend haben wir hier einen wirklichen praktischen Bedarf, der auch wirtschaftliche Auswirkungen hat. Also ein reales und strukturell angelegtes Problem, das nicht nur theoretisch vorkommt. Zweite Frage zur Steuer-ID, wenn ich jetzt mal Advocatus Diaboli, also quasi für die Gegenansicht reden würde. Was spricht denn möglicherweise dagegen, Notaren einen solchen Abruf zu ermöglichen? Im Ergebnis, um es vorwegzuschicken, aus meiner Sicht wenig. Es könnte datenschutzrechtliche Komplikationen mit sich bringen, aber hier muss man sehen, dass Notare bereits jetzt gesetzlich verpflichtet sind, die Steuer-ID zu übermitteln. Sie handeln dabei nicht als Private, sondern als Träger eines öffentlichen Amtes in der vorsorgenden Rechtspflege. Sie unterliegen sehr strengen Verschwiegenheits- und Datenschutzpflichten, auch im notariellen Standesrecht, zusätzlich zu datenschutzrechtlichen Vorgaben, etwa aus der DSGVO. Und ein Abruf würde dabei keine neue Datenerhebung schaffen, sondern lediglich eine bereits bestehende gesetzliche Pflicht effizient erfüllbar gestalten. Und datenschutzrechtlich ist dabei entscheidend, die Übermittlung erfolgt ja ohnehin an das Finanzamt. Es gibt keinen zusätzlichen Eingriff. Das bereits erwähnte Once-Only-Prinzip, das bürgerfreundlich ist, das wird dabei nur vertieft und umgesetzt. Denn Daten werden nicht mehrfach bei Bürgern erhoben, sondern staatlich vorhandene Daten werden einfach rechtssicher genutzt. Und ein Abrufrecht würde daher Rückfragen reduzieren, Datentransfers verringern, das Verfahren beschleunigen, die Bürgerinnen und Bürger entlasten und auch die Qualität der Daten erhöhen, weil ein unmittelbarer Abruf möglich wäre und daher Tippfehler oder Ähnliches, die passieren können in der Kommunikation zwischen den Beteiligten und der Notarin oder dem Notar, das würde entfallen. Also schutzwürdige Interessen etwa im Kontext Datenschutzrecht, die bestehen hier nicht. Im Gegenteil, Verwaltung und Beteiligte würden gleichermaßen entlastet. Die dritte Frage betraf den Aspekt, ob der Entwurf ausreichende Maßnahmen zur Störungsvorsorge bei IT-Ausfällen betrifft. Hier sehe ich in der Tat ebenfalls Nachbesserungsbedarf. Hier geht es vor allem um Rechtsklarheit und Rechtssicherheit oder um eine umfassende Vorsorge im Gesetzestext. Denn digitale Verfahren müssen nicht nur effizient, sondern auch störungsfest sein. Technische Ausfälle kommen vor. Sie sind nicht ausgeschlossen, hoffentlich selten, aber sie sind nicht auszuschließen. Und der Entwurf sieht für die Veräußerungsanzeige lediglich die Möglichkeit einer Fristverlängerung durch das Finanzamt vor. Das schafft aber noch keine echte umfassende Rechtssicherheit, weil einen Anspruch auf eine Verlängerung, den gibt es nicht. Und auch für eine solche Verlängerung bedarf es einer Abstimmung zwischen Notariat und Finanzverwaltung. Und wie vorhin schon erwähnt, gerade im Immobilienbereich sind Verfahren häufig zeitkritisch. Zeit ist auch hier Geld und unklare Fristenregeln können zudem auch Haftungsrisiken erzeugen, weil unklar ist, wer hat denn die Verzögerung letztlich zu verantworten. Und von daher wäre eine ausdrücklich normierte Möglichkeit der Ersatzeinreichung in Papierform in klar definierten Fällen oder eine gesetzlich abgesicherte fristwahrende Übermittlung bei technischen Störungen wünschenswert, etwa vergleichbar mit bestehenden Regelungsmodellen, wie wir sie aus dem elektronischen Rechtsverkehr schon kennen. Kurzum, auch Digitalisierung braucht ein belastbares Fallback-System. Rechtssicherheit darf nicht von der Serververfügbarkeit abhängen. Und die vierte und letzte Frage betrifft die Regelungen bei der Überschreitung von Datengrenzen. Auch hier sehe ich mindestens mal Präzisierungsbedarf. Bei sehr umfangreichen Vertragswerken, gerade im Immobilienbereich mit Anlagen in Bezug auf Verweisurkunden, in Bezug auf Pläne oder Ähnliches, kann es etwas verbessert durch die elektronische Präsenzbeurkundung, aber trotzdem gerade bei großvolumigen Immobilieninfrastrukturprojekten in Ausnahmefällen vorkommen, dass die zulässige Datengrenze des jeweiligen Übermittlungswegs überschritten wird. Und da haben wir im Entwurf derzeit keine ausdrückliche klarstellende Regel, dass in solchen Fällen die fristgerechte Übermittlung der strukturierten Veräußerungsanzeige auch ohne beigefügte Urkundenabschrift als ordnungsgemäß, also als rechtskonform gilt. Ohne eine solche Klarstellung besteht aber das Risiko, dass formale Übermittlungsprobleme zu Fristversäumnissen führen, obwohl die inhaltlichen Daten eigentlich rechtzeitig vorliegen. Und daher wäre sachgerecht eine präzisierende Regelung, wonach die strukturierte Anzeige fristwarnend übermittelt werden kann und die umfangreiche Urkundenabschrift, die zu große Datei also gesondert nachgereicht werden kann. Das schützt die staatlichen Steuerinteressen ebenso wie die Rechtssicherheit der Beteiligten, denn Digitalisierung sollte nicht an Dateigrößen scheitern. Vielen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Omlor. Und abschließend in der heutigen Anhörung hat das Wort der Sachverständige Weide. Bitte sehr mit einer Antwort auf eine Frage des Kollegen Östemt.
Die bezog sich auf den Flickenteppich. Wir würden es sehr begrüßen, wenn es tatsächlich einen Stichtag gibt, der für alle verbindlich ist. Man hat es ja schon mal geschafft. Als das BEA eingeführt wurde, gab es für Anwälte einen Stichtag, wo es zwingend erforderlich war, dass wir unser BEA einrichten. Und wo es dann zwingend erforderlich war, dass wir unsere Schriftsätze ausschließlich über das BEA beim Gericht einreichen. Das klappt hervorragend. Auch technische Störungen können kompensiert werden. Der BGH hat mit mehreren Rechtsprechungsentscheidungen darauf hingewiesen, wie es zu geschehen hat, wenn es tatsächlich zu Störungen kommt, hat uns so ein bisschen die Fallback-Lösung genommen und uns wirklich auf diesen Weg gezwungen. Und wenn wir das tatsächlich hier auch im Notariat schaffen, dass wir sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt müssen alle, nicht nur die Notare, die das ja sowieso schon können, sondern auch alle anderen Behörden und auch die Steuerbehörde schaffen, das würde außerordentlich helfen. Es würde dieses lange Doppeltarbeiten, ne, wer kann schon analog, kann schon digital und wer muss noch analog, schlagartig beenden. Und das würde wirklich zu erheblichem Zeit Energieersparnissen führen. Ein Mitarbeiter muss nicht mehr aufstehen, zum Scanner laufen, zum Drucker laufen, sondern er kann aus dem PC heraus sozusagen wirklich strukturiert arbeiten. gerade beim zukünftigen Fachpersonalmangel, den wir hier auch merken, ist das wirklich bares Geld, wenn meine Mitarbeiterin am Arbeitsplatz sitzt und nicht darauf wartet, dass 35 Seiten durchgescannt werden. Und wenn das tatsächlich einheitlich ist, bidirektional für Notare wie auch für Land, Kommune, dann wäre das wirklich, das wäre wie Weihnachten und Ostern, ein Tag mit Kirschsahne obendrauf.
Ja, sehr geehrter Herr Professor, Sie gestatten mir die Anmerkung, Eis mit Sahne und Kirsche obendrauf und Bär und Stichtag und technische Störung, das habe ich das erste Mal gehört, weil uns das Thema hier früher intensiv beschäftigt hat. Aber wir gucken mal, jedenfalls Ihr Petitum für einen festen Stichtag haben wir verstanden. Ich darf mich bei Ihnen als Sachverständige ganz herzlich hier im Saal und an den Endgeräten bedanken, bei den Kolleginnen und Kollegen ohnehin, und schließe nunmehr diese Anhörung. Vielen herzlichen Dank, einen weiterhin erfolgreichen Tag.